Ich grüße Sie zunächst recht herzlich. Ich durfte ja gestern Abend bereits bei der Verkündigung unseres lieben Bruders Kühls dabei sein. So bekommt man dann doch einiges schon mit und muss nicht so abrupt in eine solche Konferenz einsteigen. Das Thema: Leben wir in der Zeit kräftiger Irrtümer? Es ist als Frage formuliert und ich denke, dass der größte Teil von uns die Frage so beantwortet, wie gestern Abend spontan unser lieber Bruder Buch. Er sagte: Und ob? Nun, wir müssen den Beweis von der Schrift her antreten. Und es erhebt sich dann zugleich auch die Frage, weshalb wir uns mit einer solchen Thematik beschäftigen. Reicht es denn nicht aus, dass wir uns mit den positiven biblischen Aussagen befassen? Genügt es nicht, dass wir uns des Heils in Christus Jesus rühmen? Dass wir vorwärts, ja aufwärts schauen? Nun, die Bibel tut beides. Wenn das prophetische Wort ein Licht oder eine Lampe ist in dieser dunklen Zeit, dann wird doch deutlich, dass wir diese Lampe, dieses Licht nur da für notwendig erachten und auch in Anspruch nehmen, wo Dunkelheit und Finsternis ist. Und wir müssen die Finsternis auch erkennen. Es ist keine Finsternis im physikalischen Sinne. Die erkennt man sofort. Und da kann man Gegenmittel ergreifen. Es ist eine Finsternis im geistlichen Sinne und dazu braucht man erleuchtete Herzensaugen, das prophetische Wort. Es gibt ein lateinisches Sprichwort, das kennen Sie wahrscheinlich auch wenn Sie nicht Latein studiert haben. Errare humanum est. Das heißt zu Deutsch: Irren ist menschlich. Und das ist es auch. Und selbst Gläubige können irren. Wir haben nicht die absolute Wahrheit, wie Gott sie hat. Punktuell haben wir alle schon geirrt, in mannigfacher Weise, auch im Hinblick auf Erkenntnis des Wortes und im Verhalten. Darum geht es nicht. Es geht noch nicht einmal darum, dass wir hier und da punktuell Lehrirrtümer vielleicht auch produzieren und uns damit befreunden. Davon kann man wieder loswerden. Nein, es geht um eine Steigerung, um Irrlehren. Jenes Wort aus 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11, knüpft an eine Behauptung, dass die Menschen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, Folgendes erfahren müssen. Vers 11, diesen Vers lese ich. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. So nach der Elberfelder Übersetzung. Also es geht nicht um einige Irrtümer, Fehler, denn wir fehlen alle hier und da mannigfach. Oder ist jemand hier, der so absolut sicher ist, um zu behaupten, ich fehle nie? Der Papst übrigens, wenn er ex cathedra spricht, das heißt in der Kraft seines Amtes, und das ist zum Dogma erhoben worden, ist dann frei von Irrtümern. Ich werde nachher dazu noch einige konkrete Beispiele einbringen. Wenn der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann geht es hier um eine ganz andere Dimension, um die göttliche Wahrheit. Die Wahrheit, die in Christus Jesus geoffenbart worden ist, die uns im Worte Gottes, vor allen Dingen für diese Zeit, geschenkt ist. Und dafür brauchen wir erleuchtete Herzensaugen. Es geht nicht nur um eine relative Wahrheit, die Menschen haben können, die in der Wissenschaft vertreten ist, sondern es geht hier um die letzten Zielsetzungen. Es geht um die Erkenntnis Gottes, es geht um die Erkenntnis des Christus. So werde ich jetzt etwas sagen über die Irrtümer, die sich bis hin zu diesem Irrwahn, dieser Höhepunkt ist noch nicht da. Das muss ich schon hier bekennen. Aber um Irrtümer, die dahin führen, denn wenn dieser Irrwahn in der Ausreife ist, wird der anstatt Christus offenbar werden, nach 2. Thessalonicher 2. Und dieser Irrwahn wird vorbereitet durch falsche Lehre. Christus nicht mehr Mittelpunkt, sein Heil wird geschmälert. Zweitens, durch falsche Prophetie. Und wir haben heute massenweise falsche Prophetie. Dadurch, dass durch Offenbarungen, und da wird in der Ich-Form geredet, so spricht der Herr, ich sage euch, große gewaltige Erweckung und Erweckungen voraussagt, die gerade auch mit dem Jahrtausendwechsel zusammenhängen. Falsche Prophezeiungen. Und drittens, falsche Zeichen und Wunder, die auch in diesem Kapitel ganz klar vorausgesagt sind. Falsche Zeichen und Wunder. Also muss es echte klare Lehre geben, echte klare prophetische Aussagen, keine Neuoffenbarung, sondern eine Auslegung des prophetischen Wortes Gottes, sodass der Herr uns dazu die Hüllen wegnimmt. Und es gibt auch echte Zeichen und Wunder, obwohl die rein äußerlichen Zeichen und Wunder immer mehr zurücktreten. Es geht um das Wesen. Das wollen Sie sich merken im Hinblick auf diese Entwicklungen. Und ich werde dazu etwas zu dieser globalen Entwicklung sagen, aber zunächst noch zwei Bibelstellen nennen. Epheser 4, Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Hin und her und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also unmündige Kindlein in Christo lassen sich gern durch falsche Lehren, falsche Prophezeiungen und falsche Zeichen und Wunder irreführen. Und wir sollen wachsen und reifen, darauf werde ich heute Abend eingehen, unter dem Aspekt Ausreife der Gemeinde. Und ein zweites Wort. Petrus sagt da in 2. Petrus 2, Vers 18, denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Und das ist eben die große Gefahr, dass Verführung aktiv geschieht und solche verführt werden, die unmündig sind, die keinen Durchblick haben. So gibt es leider überall auch in Sekten, in den Kreisen, wo Irrlehren vertreten sind, sicher echt Gläubige, die aber nicht klar sehen. Nun, die globale Entwicklung, ich möchte sie politisch, wirtschaftlich, technisch und dann vor allen Dingen religiös aufzeigen. Wir müssen diese Entwicklungen kennen und sollen sie ja wahrnehmen. Der Jesus macht ja den damaligen Zeitgenossen den Vorwurf, dass sie im meteorologischen Bereich, also wenn es um Wetter geht, die Zeichen gut deuten können, aber nicht die Zeichen heilsgeschichtlicher Art. Denn es gibt auch heute wieder viele, die warnen davor. Wir sollen uns damit überhaupt nicht befassen. Nein, wir müssen darauf achten, aber sollen nicht das, was wir jetzt zeichenhaft sehen, in den Mittelpunkt rücken, dass wir Sensationslistern werden, sondern wir müssen die heilsgeschichtliche Perspektive erkennen. Was ist denn das Besondere an unserer Zeit neben dem Zeichen Israel, von dem wir gestern Abend etwas gehört haben? In Verbindung mit der Aufnahme der Heilsgeschichte Israels wird es globale Entwicklungen geben. Zunächst negativer Art, die dann jene Zeit, wie sie in 2. Thessalonicher 2 beschrieben wird, zur Folge haben mit dem Spitzenmann, dem anstatt Christus. Es gibt heute so viele Probleme auf dieser Welt, dass führende Politiker laut äußern, unmissverständlich, diese Probleme, wenn wir nicht ein Chaos oder eine Katastrophe erleben wollen, müssen global gemeinsam angegangen werden mit einer Art Weltregierung. Der ehemalige Präsident Bush hat das eindeutig gefordert. Wir brauchen eine Weltregierung. Wo sind denn die Probleme heute in der Welt so kritisch? Einmal im Bereich der kriegerischen Auseinandersetzung, und da haben wir ja bereits ein Exempel, dass die UNO, jetzt wieder die NATO, eingreift. Das sind alles Entwicklungen hin zu dem letzten Aktionsprozess, dass einmal alle Völker gen Jerusalem marschieren werden. Es ergibt sich eine Notwendigkeit, die human gerechtfertigt erscheint und endet dennoch nachher in der Katastrophe. Warum? Weil das die Völker, die führenden Politiker alle ohne Gott machen wollen. Genauso wie im Nahen Osten die Verträge unter der Regie Amerikas, weil es ohne Gott geht. Darum wird das nie ein dauerhafter Friede werden. Dann geht es um die Explosion der Bevölkerung mit den daraus resultierenden Problemen der Ernährung. Wir haben etwa 1 Milliarde unterernährter Menschen. Es geht um die Bewältigung medizinischer, dringender Probleme. Denken Sie nur an das Stichwort AIDS. Und es geht darum, zu verhindern, dass die Kluft zwischen den Industrieländern und den Ländern der Dritten Welt nicht noch größer wird. Das im wirtschaftlichen Bereich, darauf werde ich nachher noch eingehen. Und letztlich, das ist eben ein Punkt, auf den ich in den dritten Bereich eingehe, ist damit ganz eng verbunden das religiöse Problem, so wie führende Männer in der Politik, aber auch gerade in der Religion sagen, ohne religiöse Einigung gibt es letztlich keinen Frieden auf dieser Erde. Das klingt ja auch so einleuchtend, wenn man an die Auseinandersetzung im Nahen Osten zwischen den Moslems und Israel denkt. Ich nenne Ihnen mal einige Institutionen, die sich mit dieser Problematik befassen. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Das ist die sogenannte Trilaterale Kommission. Oder die Bilderberger. Führende Politiker treffen sich jeweils in diesen Institutionen. Ich nenne einmal einen deutschen bekannten Politiker, der ehemalige Außenminister Genscher, der bei solchen Treffen dabei ist. Oder, und da muss man jetzt mal hinhören, der Club von Rom, Club of Rome, Englisch. Rom, werden Sie da hellhörig, wenn das letzte sechste große Weltreich genannt wird, das aus dem römischen Weltreich hervorgeht, dann spricht hier ein gewisser Geist. Es muss nicht unbedingt in dem Rahmen der Grenzen des früheren römischen Weltreichs sein. Aber immerhin ist das eigenartig, dass sich diese Einrichtung Club von Rom bezeichnet. Und schließlich die Vereinten Nationen. Das sind aber nur einige von diesen Institutionen, die sich mit diesen globalen Fragen befassen. Und es ist interessant, dass diese Mitglieder dieses Club von Rom damit befasst haben, die Welt in große Regionen aufzuteilen. Wissen Sie, wie viele? In genau 10. Und wer das prophetische Wort kennt, wird hellhörig. Ich war früher der Meinung, es müssten, wie das viele unserer Brüder auch gesagt haben, im europäischen Raum, also in jenem Gebiet, wo das frühe römische Reich sich etabliert hatte, 10 Staaten sein, die dann nachher dem letzten Weltenherrscher demokratisch legitimiert die Führungsaufgabe übermitteln. Nein, hier geht es um 10 große Regionen, die man global gebildet hat. Ich nenne sie Ihnen mal, vielleicht interessiert Sie das. Und wenn sich das konstituieren sollte, ist damit sicher ein weiterer Schritt in der Entwicklung hin zu dem letzten Weltenherrscher genannt. Das ist also einmal Nordamerika, einschließlich Kanada. Dann Westeuropa, und wir haben ja hier schon die EU. Japan, Australien, einschließlich Neuseeland, dann der osteuropäische Raum, Lateinamerika, der Nahe Osten, da ist aber nicht Israel drin. Israel hat man Australien zugeschlagen. Das ist eigenartig. Wahrscheinlich, weil man den Eindruck hat, dass Israel und die Nationen dort im Nahen Osten nicht miteinander kooperieren können. Dann das tropische Afrika, Südostasien und schließlich China. Nun, ob das so kommt, weiß ich nicht, aber interessant ist schon die Zahl 10 und die Aufteilung der Welt in diese Regionen. Und es wird sich, wenn man 2. Thessalonicher 2 noch einmal sich vergegenwärtigt, dann so zuspitzen, dass der Weltenherrscher weltweit die politischen Probleme lösen soll und er die entsprechenden Institutionen benutzen muss. Weshalb ist das nun ein Geist des Irrtums? Weil sich hier der Geist Babels wiederholt. Und wir müssen immer wieder die Bibel durch die Bibel auslegen. Wir müssen, wenn es um die Frage Babylon geht, an den Ursprung zurück. Und was war denn damals in Babel das Entscheidende? Nämlich, dass hier die Welteinheit auf der damaligen Ebene religiös und politisch so konstituiert hat, dass alle sagten, wir wollen uns einen Namen machen. Es war eine Rebellion gegen den höchsten Gott. Und noch einmal, weil hier eine Entwicklung stattgreift, ohne dem Gott des Himmels auf dieser Ebene, wie sich der Schöpfergott nur kundtut, denn mehr kann man ja von den Führern da nicht erwarten, aber dass sie ihm nicht die Ehre geben, sondern dass alles aus eigener Kraft heraus entwickeln wollen. Achten Sie also mal auf diese Tendenzen über die UNO, was in Zukunft dort wird. Wir haben also die Ansätze, noch ist 2. Thessalonicher 2 in der Endphase nicht erreicht. Zweiter Bereich, Wirtschaft. Wie wollen wir Deutschen denn den Schuldenberg von 2 Billionen auf Bundes-, Landes- und der Kommunalebene beseitigen? Wissen Sie das? Ich weiß keine Lösung. Weiß ein Politiker die Lösung? Das wird alles irgendwie einmal auch weltweit angegangen werden. Und die EU ist dabei, auf europäischer Ebene diese Probleme zu lösen mit der neuen Euro-Währung. Das alles dient dazu, eine Vereinheitlichung zu schaffen, mit dem Ziel, dass eine spätere Kontrolle des letzten Herrschers im gesamtwirtschaftlichen Bereich vorhanden ist. Das Nord-Süd-Gefälle wirtschaftlich soll beseitigt werden. Und schließlich hängt damit zusammen die zunehmende Computerisierung im technischen Bereich. Man spricht nicht mehr nur von einer Datenautobahn, sondern von einem Superhighway. Sie haben sicher alle schon, auch die, die sich mit dem Computerwesen nicht befasst haben, den Begriff Internet gehört. World Wide Web ist da so eine Formel. Da kann sich jeder, der über bestimmte technische Möglichkeiten verfügt und über die Methode, in dieses Netz einklinken. Und er hat damit Zugang zu Informationen, die ja heute mit Rechnern gespeichert werden können. Das eröffnet natürlich gewaltige Perspektiven, wenn da zum Beispiel ein Arzt nicht mehr weiter weiß bei der Diagnose, dass er sofort sich in den Computer einschaltet und Informationen abholt. Das hat etwas Positives auf der einen Seite, aber viel mehr Negatives. Und es geht nicht nur um die Beschaffung von Informationen, sondern auch darum, dass man kommunizieren kann weltweit. Und zwar auf einer Basis, die gefährlich ist, weil es im Augenblick keine Kontrolle darüber gibt. Gewiss, man hat eine Art von Selbstkontrolle geschaffen, wo man Grenzen setzt im Angebot der Inhalte. Denn das habe ich auch hier und da. Ich bin also keiner, der sich in so ein Internet einklinken möchte. Mir genügt mein Computer, wenn ich damit meine Bibelarbeit betreiben kann oder etwas schreiben kann. Aber, dass zum Beispiel okkulte Dinge da verhandelt werden können. Alle, die zum Beispiel Interesse am UFO-Wesen haben, also an diesen unbekannten Flugobjekten, die kriegen Informationen und können darüber Austausch haben, können kommunizieren. Es müssen die Voraussetzungen da sein, dass also mehrere Medien miteinander verbunden sind. Der Fernsprecher jetzt, der Computer und der Fernseher. Ich sehe darin eine ganz große Gefahr, weil dann auch schließlich der ganze Bargeldverkehr anders abgewickelt wird als heute. Formulare ausfüllen, zur Bank gehen, ansatzweise haben wir das schon über entsprechende Cards. Mit einem Code ist man in der Lage, da von daheim aus alle wirtschaftlichen, finanziellen Probleme zu regeln. Hat auch wieder was für sich, aber die Gefahr. Die Gefahr, und das können Sie sicher jetzt verstehen mit dem Code 666, wer nachher diesen letzten Herrscher nicht anbetet, der hat dann nicht mehr Teil am Wirtschafts- und Finanzensystem. Der kann dann nicht mehr kaufen noch verkaufen. Und eines Tages werden die dann noch lebenden Gläubigen sich entscheiden müssen für die Anbetung des letzten Herrschers. Oder, wenn sie es nicht tun, dann ausgeschaltet zu werden vom gesamten Wirtschaftsverkehr. Das sagt uns das Wort Gottes. Aber wir können uns heute schon technisch vieles vorstellen, wie denn das einmal gehen wird. Auch da nochmal der Hinweis auf Babylon. Jene Hure oder das Tier, von dem Dave Hunt spricht, der ja hier, glaube ich, in Siegen-Weidenau schon mal einen Dienst getan hat. Und ja, in Siegen, in der Hammerhütte, ne? Zu dem Thema die Frau und das Tier. Sehr interessant zu lesen. Dieses Babylon, das nachher in der Offenbarung geschildert wird und dann innerhalb einer Stunde zugrunde geht, ist ein kapitalistisches System neben dem religiösen. Es ist die Mutter aller Huren und Hurer. Weltweite Gleichschaltung aller Faktoren und Kriterien, die mit einem demokratischen, kapitalistischen Wirtschaftssystem, so sehe ich das, in Verbindung stehen. So viel nur auch zum Wirtschaftlichen, auch da müssen wir Acht geben, wie sich die Entwicklung weiterhin kundtun wird. Und nun kommen wir zu dem, was uns noch mehr existenzieller bewegt im Glaubensbereich, zu dem religiösen Sektor. Wer die Liebe also zur Wahrheit nicht annimmt, dem wird Gott sogar selber kräftige Irrtümer senden, so wie das bei dem Pharao Ägyptens der Fall war. Der wurde nachher verstockt, weil seine inneren Herzensvoraussetzungen so waren, dass er nicht der Wahrheit glauben und gehorchen wollte. Ich habe hier in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, wie sich das entwickelt. Das ist zunächst eine falsche Toleranz. Und zwar auf Kosten der Wahrheit will man eine Einheit schaffen. Die Liebe soll das verbindende Element sein. Ich habe das schon oft gehört. Wir wollen jetzt mal die biblische Lehre beiseite lassen. Wir müssen jetzt uns vereinigen. Wir können nicht mehr das zerrissene Bild dieser Menschheit liefern. Und dann entstehen falsche Kompromisse und schließlich der Abfall. Und gerade Paulus warnt vor der Verführung. Er ist der Apostel und Prophet für die Gläubigen aus den Nationen. Er gibt mit Ausnahme des Hinweises auf den letzten Weltenherrscher und das Zeichen Israel keine äußeren Zeichen, wie es der Jesus tut in Lukas 21 und Matthäus 24. Weil unser Kampf nicht primär ist wider Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte und Gewalten, die Kosmokratoren. Ich erinnere nochmal an 2. Timotheus 3, wo der Mensch der Ausreife beschrieben wird, ein Thema auch von heute Abend unter anderem, wo in 3x6 Eigenschaften dieser Mensch so geschrieben wird, dass er den Schein der Frömmigkeit hat, aber die eigentliche Kraft, nämlich das Kraftfeld des Kreuzes, leugnet. Und Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, das wird dann noch in einem Nebensatz oder in einer Klammer unterstrichen. Scheinwesen ist das, was wir am Ende dieser Zeit erwarten müssen. Übrigens, eindeutig wird doch hier gesagt, dass nicht ehe der Herr Jesus wiederkommt, wir gewaltige Erweckungen vorfinden. Eine Prophezeiung, dass Deutschland und England gewaltige prophetische Nationen werden, haben etliche dieser Neuoffenbarer geäußert. Nichts davon bei Paulus. Oder in 1. Timotheus Kapitel 4. Was sagt er? Es wird eine schlimme Frist sein. Die Menschen werden von Geistern inspiriert werden mit dem Ziel, dass die Betreffenden vom Glauben abfallen. Also gar nicht von dem Namen Jesu bewusst sich trennen, sondern sogar einen anderen Jesus und einen anderen Geist nach dem 2. Korintherbrief, so sagt es Paulus, erfahren werden. Es geht um eine ganz andere inhaltliche Füllung der Botschaft. Und das ist eben das Raffinierte, wenn über Irrtümer nachher ein Geist des Irrwahns Platz greift. Nicht plump. Guten Tag, ich bin der Herr Teufel. Wir haben den badischen Ministerpräsidenten, der darf sich so vorstellen, ja. Aber im anderen Sinne kommt doch der nicht und sagt, ich bin der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Wie kommt er denn? Indem er sich als lichtes Engel verstellt. Ich darf Ihnen auch dazu ein paar Kostproben mal geben. Hier heute Nachmittag unter dem Aspekt der Entwicklung zur Ökumene. Also zur Einheit der Christenheit zunächst, ohne die Lehrfrage, die Wahrheitsfrage zu stellen. Und noch ein Problem, es werden Institutionen, also Kirchen, Konfessionen, Denominationen vereinigt. Bei der Bibel geht es, wenn es um klare Glaubensaussagen geht, immer um die Frage des Einzelnen. Also da ist schon Gefahr, wenn Institutionen, Denominationen sich vereinigen. Und schließlich über das Ziel hinaus, und das wissen Sie, dass der Papst da den Dialog sucht mit den anderen monotheistischen Religionen. Eine Information, die sich auf das letzte Jahr bezieht. Es gab anlässlich des 50-jährigen Jahrestags der Zerstörung der Stadt Dresden einen Gottesdienst in der katholischen Hofkirche. Das ist also die Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen. Während der Pontifikalmesse, und Sie müssen wissen, das ist das Herzstück des katholischen Gottesdienstes, innerhalb der Messe diese sogenannte Eucharistie, wo unter den äußeren Gestalten von Brot und Wein dann Christus wesensmäßig gegenwärtig ist. Darum wird dann auch die Hostie göttlich verehrt in der Monstranz. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eindeutig unbiblisch. Wer nahm noch daran teil? Der Landesbischof von Dresden, der anglikanische Bischof von Coventry, Coventry ist ja die Stadt gewesen, die die Deutschen während des letzten Krieges zerstört haben. Ich bin einmal dort gewesen, auch in dieser Kathedrale von Coventry. Man hat also die beiden
sehr stark zerstörten Städte Dresden und Coventry hier auch wieder mit verbinden wollen. Und schließlich Vertreter der orthodoxen Kirche. Der Autor, der diesen entsprechenden Bericht in aktuellen Nachrichten weitergegeben hat, sagt, eindeutig hat hier Rom vor, die Herrschaft über alle Kirchen zu übernehmen. Und es wird auch deutlich, und ein zweites Beispiel, wenn der Papst vor über 3 Millionen Besuchern im Osten, es war wohl in Neuseeland, ich kann es nicht mehr genau sagen, eindeutig alle Anwesenden und darüber hinaus, global alle Christen, ja, sogar die ganze Menschheit, der Maria geweiht hat. Zu dir, sagt er, o heilige Mutter Gottes, erheben wir unser Gebet. Der Papst ist ein sehr starker Marienanhänger. Leider muss ich noch ergänzen, hat der gesegnete Evangelist Billy Graham hier auch stark dazu beigetragen, dass der Papst in einer führenden Rolle gesehen wird. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da informiert sind. Er hat gesagt in Amerika, ich glaube, das amerikanische Volk sucht einen Führer, einen moralischen und geistlichen Führer, der an etwas glaubt. Und er, und damit meint er den Papst, er tut das. Und hat er auch gesagt, er würde also nicht über Themen diskutieren, die unterschiedlich gesehen werden. Die werden dann also ausgeklammert. Und da habe ich also meine Befürchtung, wenn die Wahrheitsfrage ausgeklammert wird, dass man sich diesen Irrtümern öffnet. Ich darf Ihnen, liebe Geschwister, hier noch einmal bezeugen, dass es mir nicht darum geht, einzelne Gläubige, die es in all diesen Kirchen geht, zu diskriminieren, sondern wir wollen nur die Gesamtentwicklung aufzeigen. Es gibt überall, liebe Brüder, auch in der katholischen Kirche, und wer während der Brüderkonferenz in Langensteinbach dabei war, wird das registriert haben, da war ein Dekan, der selbst mit katholischen Pfarrern und Priestern Bibelarbeit betreibt und der mir gegenüber bezeugt hat, was der Papst an Lehräußerungen von sich gibt, ist für uns gar nicht entscheidend, sondern was das Wort Gottes sagt. Nun, da wird Gott selber richten und urteilen. Es gibt nämlich in der katholischen Kirche eine geheime Hilfsorganisation des Papstes, Opus Dei genannt, heißt also Werk Gottes. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal davon gehört hat. Die fordern Unterordnung und strikten Gehorsam. Ist also eine Kampftruppe mit starker Disziplin und heiliger Unnachgiebigkeit. Ihr Ziel, so äußern sie, wir haben den großen Ehrgeiz, die Institutionen, nun hören Sie zu, der Völker, Wissenschaft, Kultur, Zivilisation, Politik, Kunst, sozialen Beziehungen zu heiligen und zu christianisieren. Also zu Menschen zu machen, weltweit, Völker, die diesen Bedingungen und Ansprüchen genügen. Und das geht dahin, Menschen, die da haben den Schein der Gottseligkeit, aber die wirkliche Kraft verleugnen. Und nun noch ein letzter Hinweis dazu, wie es bei uns in Deutschland zugeht. Der Zusammenschluss der beiden großen Volkskirchen, so berichtet es der Zeugendienst von einem ehemaligen Pfarrer Richard Henninger. Der Zusammenschluss der beiden großen Volkskirchen steht nahe bevor. Vermutlich meint er schon im Jahre 1997. Auf jeden Fall aber vor dem Jahr 2000 soll es geschehen. Darüber sind sich Vertreter der römisch-katholischen und protestantischen Kirchen einig. Das eigentliche Problem ist für die evangelischen Vertreter nur noch, wie sag ich's meinem Kinde? In der Mitteilung einer kirchlichen Nachrichtenagentur, die in Tageszeitungen am 28. Oktober 95 veröffentlicht wurde, heißt es vielsagend: Eine Sternstunde der Ökumene erwartet der Ökumene-Referent der Rottenburger katholischen Kirchenleitung, Hubert Bauer, im Jahre 1997. Vor der evangelischen Landessynode hat der einen Vortrag gehalten in Stuttgart, also in dem Land, wo ich jetzt lebe, ja, und dieses Land hat ja noch sehr viele pietistische Synodale. Da hat er referiert und es ist eine gemeinsam erarbeitete katholisch-lutherische Erklärung über die Rechtfertigungslehre herausgegeben. Und dann wird bekundet, so wie das zu Luthers Zeit war, also so ist das nicht mehr, kaum noch Unterschiede in der Rechtfertigungslehre. Ich sehe darin große Bedenken. Wer mehr darüber wissen will, soll sich das Buch von Dave Hunt mal besorgen, Die Frau und das Tier, Bezug auf Babylon. Da wird auch jeweils der historische Hintergrund der Entwicklung in der katholischen Kirche gesehen. So, liebe Geschwister, damit will ich mal diesen Bereich abschließen und nun wollen wir uns persönlich aber auch hineinnehmen lassen. Ich möchte in dem letzten Teil einige Bibelstellen aufgreifen, die uns in der Verantwortung vor Gott ins Licht hineinstellen, damit wir auch bei uns ganz konkret persönlich diesen Ansätzen widerstehen können. Es gibt auch da wieder ein lateinisches Sprichwort, das heißt, wehret den Anfängen. Wir werden sicher alle das, was ich dargestellt habe, bejahen. Die große Entwicklung kommt so, aber wir müssen uns fragen, auf welcher Seite stehen wir nachher und wie ist die Praxis unseres Glaubenslebens, wie ist unsere Erkenntnis, wie sehen wir das prophetische Wort und wie haben wir in der Gemeinschaft dafür, nach diesen Mahnungen, Ermahnungen, Ermunterungen, eine klare Konsequenz. Erste Warnung, 1. Johannes 1, Vers 8. Wir können uns in Irrtümer begeben, dadurch, dass wir die Sünde nicht Sünde nennen. Wer da sagt, er habe keine Sünde, der täuscht sich. Im konkreten Einzelfall, aber auch allgemein. Dass wir die Sünden nicht bagatellisieren, wenn sie da ist. Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher. Und liebe Geschwister, genau an dem Punkt sehe ich die große Verführung, dass man sich nicht mehr dem Lichte Gottes stellt, sich nicht mehr durchrichten und durchlichten lässt. Die Botschaft vom Kreuz wird leider nicht mehr überall, auch in evangelikalen Kreisen, in den Mittelpunkt gestellt. Das zweite, 1. Korinther 3, Vers 18. Wir können uns irren, wenn wir uns selbst für weise halten. Also, dass wir die Weisheit dieser Welt für sehr wichtig halten. Leider gibt es jetzt eine starke Verquickung im seelsorgerlichen Bereich von biblischen Aussagen und der Psychologie. Ich habe einen Bruder mal gewarnt, der sich sehr mit Psychologie einlässt und das verquickt mit Seelsorge. Sicher kann man hier und da manche Erkenntnisse der Psychologie benutzen. Ich habe ja auch Psychologie studiert und auch im Zusammenhang mit Pädagogik in der Lehrerausbildung weitergegeben. Aber da geht es um Lernpsychologie, Sozialpsychologie, da geht es um Bereiche, die kann man akzeptieren. Hier geht es aber um gefährliche Richtungen teilweise, gerade im Bereich der Psychotherapie. Also nicht falsche Kompromisse schließen, sondern die Weisheit des Christus akzeptieren. Oder wir irren uns nach 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Wenn wir meinen, als Ungerechter das Reich Gottes ererben können, wie heißt es denn da? Kein Ungerechter wird das Reich Gottes ererben. Also der meint, er sei in sich selbst gerecht. Moralisch, einwandfrei, der wird das Reich Gottes nicht ererben. Und auch als Gläubiger müssen wir uns immer wieder auf die Gerechtigkeit in Christus stützen und dass die Gerechtigkeit, die durch Christus uns erworben ist, auch durch uns ausgelebt wird, nach Römer Kapitel 8. Oder 1. Korinther 15, 33, wir können uns irren, wenn wir meinen, dass wir in der Berührung mit der Sünde ohne irgendwelche Folgen bleiben würden. Wie viele, vor allen Dingen Jugendliche, spielen oft mit der Sünde? Es ist erschütternd mitzuerleben, wie viele angeblich Gläubige auch vor der Ehe zusammenleben. Ich will gar nicht auf das hinweisen, was heute im evangelischen Lager propagiert wird, dass man Homosexuelle segnet und solche gleichgeschlechtlichen Partner legitimieren will. Es geht bei uns darum, dass wir uns immer wieder durch das Wort Gottes durchrichten und durchlichten lassen und auch eine Scheidung zwischen Geist und Seele vornehmen lassen. Oder wir irren uns nach Galater 6, Vers 3, wenn wir uns für etwas halten, was wir gar nicht sind. Das ist eine große Not. Ich bitte kenne mich und mein Herz. Ich weiß, dass man sich sehr selbst darstellen kann, dass ich in den Vordergrund rücken kann. Ist das nicht eine Not, dass oft Trennung stattfindet, auch zwischen Brüdern, weil sie sich nicht demütigen, sondern sie selbst allein nur die Wahrheit vorgeben, zu repräsentieren? Wie viele Päpste, kleine Päpste gibt es doch auch bei uns im protestantischen Lager? Oder Jakobus 1, Vers 22, wir irren uns, wenn wir meinen, das Wort Gottes gehört zu haben und dann einen Schlusspunkt setzen. Es geht auch um das Umsetzen des Gehörten. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Hat einmal ein Bruder nach einem Gottesdienst, als die Menschen draußen sich über weiß was alles unterhielten, sofort zur Tagesordnung gingen und gar nicht mehr bei dem Gehörten waren, laut hineingerufen, da kamen die Vögel und pickten es auf. Da waren die Leute aber doch erschrocken. Ja, wir müssen uns auch mal immer fragen, sofort nach einer gesegneten Stunde, über was wird alles geredet? Liebe Geschwister, ich stelle mich selbst diesen Anforderungen, dass wir das Wort der Wahrheit hören, umsetzen und auch im Glaubensgehorsam wandeln. Wir haben eine so wunderbare Stellung in Christus, darauf werde ich heute Abend noch einmal eingehen, weil auch die Gemeinde ausreift zu einem herrlichen Ziel. Dass wir aber auch dabei erkennen sollen, bei dieser herrlichen Erkenntnis allein darf es nicht bleiben, Erkenntnis im echten Sinne ist immer auf Lebensqualität bedacht, auf Umsetzung des Gehörten. Und dann kennen Sie noch das ganz bekannte Wort, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Hier, an dieser Stelle müssen wir der Wahrheit ins Auge schauen. Es gibt Irrtümer in dem Sinne, dass man meint, ein Säen auf das Fleisch wird irgendwie von Gott, dem Gott der Liebe, so kompensiert. Also unter den Teppich gefegt, wie man sozusagen pflegt. Wir sind geistlich, wenn wir neues Leben aus Gott haben, nach Römer 8. Wir haben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus, weil er das Licht ist, in uns eine klare Sicht bekommen. Und wenn wir nicht im Gehorsam leben, müssen wir das auch immer wieder geistlich ordnen. Nicht, dass wir uns im moralischen, gesetzlichen Sinne dauernd selbst bespiegeln. Das ist damit nicht gemeint, sondern dass wir im Anschauen seiner selbst verwandelt werden und damit den Blick wegwenden von all dem, was uns hindert an unserem Lauf. Geist oder Fleisch ist die Frage, darüber habe ich hier schon einen Vortrag gehalten und es auch immer wieder eingebracht. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Entweder wir sehen auf den Geist oder auf das Fleisch. Hier geht es im Zusammenhang der Textaussagen sicher um das äußere Geben, aber auch diese Aussage hat einen allgemein gültigen Wert. Wir wollen uns daran erinnern lassen, immer wieder durch das Wort Gottes, auch Epheser 4, 22, dass wir uns nicht betrügen lassen durch unsere Lüste und Begierden. Denn genau hier, und das will ich heute Abend auch noch einmal aufführen, setzt der Feind an, in dem Sinne, dass er fromme spirituelle Erfahrungen, Erlebnisse vermittelt, ohne dass der Mensch über Kreuz, über Umkehr in die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen kommt. Irgendwelche Erlebnisse, die man hat, die schöne Gefühle vermitteln, sind dann ein Beweis für Geistlichkeit. Nein, nach Epheser 4, Vers 22 geht es gar nicht um Gefühle primär, sondern darum, dass wir unsere Lüste und Begierden ablegen. Und Kolosser 3 zeigt uns, wenn wir die herrliche Stellung in Christus haben, wir sind versetzt mit ihm in das Himmlische. Darum sollen wir nach dem trachten, was droben ist, auf das sinnen, was dort oben in unserem eigentlichen Heimatbereich vorhanden ist. Wenn das die Grundlage ist, dann heißt es nun, leget ab. Leget ab, was mit dem alten Wesen, mit den verderblichen Lüsten und Begierden zusammenhängt. Und haltet im Tode, was aus der alten adamitischen Natur, denn die ist nicht mystisch ausgerottet, immer wieder herauskommen will, diese fleischliche Gesinnung. Und ich schließe ab mit dem Hinweis auf Philipper Kapitel 2 von Vers 5 an. Da heißt es, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Also in der Gesinnung fängt die Veränderung an. Da steht im griechischen Nous, das ist dieser Denksinn. Da muss zuerst über den Geist Verwandlung geschehen. Geist, Seele und Leib sollen ganz, total durch den Gott des Friedens unter der Herrschaft der Liebe verändert werden. Und wenn wir das immer wieder in unserem Leben, es ist ein Prozess, wir sind noch nicht perfekt. Wenn wir das immer wieder für uns in Anspruch nehmen, dann werden wir bewahrt bleiben vor dem Geist des Irrtums. Und diese Wahrheit ist eine Wahrheit zunächst gegen uns selbst, gegen den alten Menschen. Denn aus dem alten Wesen kommt nichts Gutes. Darum wird das in den Tod, was mit dem Christus bereits schon damals gekreuzigt wurde. Das ist der alte Mensch. Und dass wir nun die neue Gesinnung in Christus Jesus bekommen und darum die herrlichen Heilsperspektiven erleben und eine Zukunft haben. Er kommt bald. Ich bin gewiss, dass je finsterer es draußen wird, umso heller auch in der Gemeinde die Botschaft des Heils und der Erlösung verkündigt wird. Jesus kommt bald wieder. Leider wird die Botschaft von dem wiederkommenden Herrn auch nicht mehr so in den evangelikalen Kreisen verkündigt. Bei uns dort in einem pietistischen Land, wo viel Gutes gesagt wurde, ist auch diese Botschaft nicht mehr so relevant, wie das sein sollte. Aber wir dürfen wissen, der Herr wird seine Gemeinde, denn das hat er selbst verheißen, zum Ziel bringt. Und alle Verheißungen sind ja bereits Ja und Amen in ihm, in Christus ist das schon eine Tatsache. Gott zur Verherrlichung durch uns. Und da sind wir mit hineingenommen. Liebe Geschwister, es ist ein Wort, das uns Mut macht, aber auch ein ernstes Wort. Ich weiß, wenn man nur über den Gott der Liebe spricht und nicht auch mal auf diese Punkte hinweist, dann wird das in der Regel immer mehr akzeptiert. Aber die biblischen und vor allen Dingen auch von den Aposteln her gegebenen Ermahnungen in den Briefen zeigen auch, dass wir immer wieder wachsam sein sollen. Wir können das nicht aus uns heraus, aber der Herr hat uns den Geist geschenkt nach 1. Thessalonicher 4 als Kinder des Tages, den Geist der Wachsamkeit, der Nüchternheit und des Gebets. Im Gegensatz zu denen, die Kinder der Nacht sind, die in der Finsternis leben, die unnüchtern sind und schlafen. Und das hängt gerade mit den Zeichen der Zeit zusammen. Paulus sagt ja den Thessalonichern, ihr wisst um Zeichen und Zeiten, auch um diese Kairoi. Darum dürfen wir unseren Blick erheben. Jesus kommt und das Kennzeichen ist die Liebe, die Agape, die uns selber treibt. Also wenn Sie jetzt anfangen, sich moralisch zusammenzunehmen oder vornehmen, jetzt muss ich das mehr machen und das besser tun, das ist nicht die Weise Gottes, sondern dass wir uns von ihm innerlich inspirieren und verändern lassen. Der Gott der Liebe, der seinen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen, nicht nur tröpfchenweise, ausgegossen, der will in der Gemeinschaft mit uns auch, dass wir dieses Ziel erreichen. Der Herr schenke uns diese geistliche Ausrichtung. Wir sehen die Entwicklung in der Zeit und sollen das prophetische Wort nehmen, eine klare, gesunde Lehre haben und nüchtern sein im Gebet und wachen. Ich werde heute Abend noch einiges aufgreifen unter anderen Perspektiven. Es ist ja ein ähnliches Thema, Ausreife der Gemeinde und auch die Ausreife des Bösen. Beides wird bis zum Tage des Herrn sich so entwickeln. Das müssen wir sehen und die Gegensätze werden nicht kleiner, sondern größer. Darum noch einmal die Gewissheit, den euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Amen.